Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Heute habe ich direkt zwei spannende Gäste hier im Podcast. Zum einen Dr. Markus Wübben. Markus ist CRM- und KI-Berater mit wissenschaftlicher Tiefe, ehemals Gründer von CrossEngage und Experte für Customer Lifetime Value. Sein Fokus liegt auf datengetriebenem Marketing und Automatisierung, mit dem Ziel, CRM-Lösungen, die skalieren und echten Mehrwert bringen. Und Steven Petter. Er ist Chief Marketing Officer bei Sportspar, wo er 360-Grad-Marketing mit E-Commerce und CRM-Praxis vereint. Sein Schwerpunkt liegt auf strategischem Denken und digitaler Umsetzung, mit dem Ziel, Marken erlebbar machen und Kundennähe wirklich leben. Hi Markus, hi Steven. Schön, dass wir uns wiedersehen und dass ich euch wieder in meinem Podcast begrüßen darf.
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Ja, moin Jörg.
Heute wollen wir uns so ein bisschen der Frage widmen, was macht eigentlich einen leistungsfähigen Marketing-Stack aus und warum sehen letztendlich viele Unternehmen trotz der hohen Investitionen nicht die entsprechenden Ergebnisse? Gleichzeitig wollen wir so ein bisschen über Kundenwert, Organisation, Technologien sprechen und um die steile These, Pure CDPs sind tot. Steven, wie ist denn da deine Meinung zum Thema moderner Marketing-Stack? Wo liegen da die Probleme?
Ja, also ich sag mal, was macht denn einen guten Marketing-Stack aus? Er sollte auf jeden Fall gut mit Konnektoren arbeiten, also Schnittstellen zu verschiedenen anderen Tools haben. Von den Kosten her sollte er natürlich überschaubar sein und eigentlich, was das Allerwichtigste ist, man sollte halt vorher gucken, ob die notwendigen Use Cases, die man für sein Geschäftsmodell hat, ob die überhaupt erstmal abbildbar sind, weil meistens sind ja solche Tools oder Software mit großen Versprechen so, ne? 20% Umsatzsteigerung per Knopfdruck. So ist es dann auch in der Realität nicht, weil es muss ja immer jemand auf der Anwenderseite geben, der versteht, was man da machen muss, der wirklich die Use Cases so baut, dass er zum Geschäftsmodell passen. Das ist erstmal so das A und O. Und dann gibt es natürlich Sachen, dass man überlegt, so wie ist das Marktstanding halt der Software? Also was sagen denn die Stimmen aus dem Markt heraus? Ne? Das bringt jetzt nicht, sich so eine super spezialisierte Software zu holen, die niemand kennt und niemand benutzt, sondern meine Erfahrung ist, dass wenn man quasi auf große, bekannte Software setzt, das funktioniert halt einfach. Genau.
Warum ist das Marktstanding für dich so wichtig? Also kannst du das nochmal ausführen?
Na, weil du dann auf jeden Fall erstmal Leute hast, die das schon mal genutzt haben. Also man kann sich auch einfach in einen Austausch gehen. Und was wir jetzt bei Sportspar gemacht haben, um den Tech-Stack zu erweitern, ist, dass wir auch teilweise Interviews geführt haben mit Leuten, die die Software halt nutzen. Also quasi deren Erfahrungswerte einbezogen, um zu schauen so, na, wie haben denn die das gemacht und kriegen wir das in unserem Case ebenso abgebildet? Und je kleiner eine Software ist, desto unwahrscheinlicher halt, dass da genügend Leute die Software halt einfach nutzen.
Markus, du hast ja im letzten Podcast schon gesagt gehabt, dass wir eigentlich Marketing die letzten Jahre immer komplexer gemacht haben, komplizierter. Und dass Tech-Stack dazu auch nochmal geführt hat. Da bist du ja bei LinkedIn auch groß unterwegs. Wie ist denn da deine Sicht drauf?
Also meine Erfahrung ist, dass 80% von Funktionalität in einem Marketing-Stack überhaupt nicht genutzt wird. Das ist so die erste Erkenntnis und es ist eigentlich kein Funktionalitätsspiel, sondern ganz häufig ist der Tech-Stack wirklich das allerletzte, die letzte Entscheidung, die man eigentlich trifft und die man dann basiert und baut auf den Use-Cases, so wie Steven es eigentlich schon gerade gesagt hat. Ja, und dann kann man sich da sicherlich unterschiedlichste Entscheidungskriterien zugrunde legen, Nutzererfahrungen, die das sind, aber der große Punkt ist eigentlich, die Use Cases wirklich zu kennen. Und die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, meint man den alten Stack oder den Stack der Zukunft? Der alte Stack ist die immer größer werdende Werkzeugkiste mit immer mehr Werkzeugen, die immer schwieriger sind, ineinander zu stecken oder auch nicht ineinander richtig passen. Einige passen, andere passen nicht. Unsere ganze Disziplin also hat das sehr technisch gemacht und sehr schwierig gemacht. Aber das hat dann also dazu geführt, dass viele Nutzer die Funktionalitäten nicht genutzt haben. Und was jetzt passiert quasi mit der ganzen KI-Welt und KI-Stacks ist, dass wir von einer Toolbox-Sicht auf eine Outcome-basierte Sicht kommen. Also man kriegt immer ein Ergebnis, man kauft ein Ergebnis, keinen Werkzeugkoffer mehr. Und das würde ich erstmal so unterscheiden. Die alte Welt in, sagen wir mal, Funktionalität und die neue Welt geht in Richtung Outcome und Ergebniserzielung. Und je nachdem sozusagen, welchen Tech-Stack wir uns anschauen, sind das dann unterschiedliche Entscheidungen.
Das will ich unterschreiben. Und Steven, du hast eben auch genickt, dass man ungefähr 80% aller Funktionalitäten von so einem Tech-Stack nicht nutzt. Woran liegt denn das aus eurer Sicht? Liegt es daran, dass man einfach zu viel einkauft in der Hoffnung, man wird es schon irgendwann verwenden? Oder liegt es daran, dass man letztendlich einfach die Use-Cases zu eng schneidet? Oder ist das so ein typisches menschliches Verhalten? Ich kenne das ja auch. Ich habe ungefähr 10.000 Sportgeräte zu Hause und nutze davon vielleicht irgendwie 10-20% und der Rest ist da für die Zeit, wenn ich es mal brauchen könnte. Also woran liegt es? Was machen Unternehmen da immer und immer wieder falsch? Weil das ist ja kein neues Phänomen.
Treu nach der Devise, besser haben als brauchen. Das wird natürlich hineingekauft. Und was das Ganze ist, jede Funktionalität ist mit einer Komplexität verbunden. Die Funktionalitäten sind in der Regel ja nicht separat. Und du sagst, ich hast eine Funktionalität, wie sagen wir mal, eine bestimmte Personalisierungsmöglichkeit oder eine bestimmte AB-Testing-Möglichkeit oder eine bestimmte Segmentierungsmöglichkeit oder bestimmte Auslieferungslogik. Das kannst du alles haben, aber es hat immer Komplexität. Wie ich das gerade sagte, du hast immer wieder neues Werkzeug, das du dann auch lernen musst und kombinieren musst mit anderen Werkzeugen. Das kreiert einfach Komplexität. Und diese Komplexität wiederum führt dazu, dass man unheimlich viel testen muss, unheimlich viel ausprobieren muss. Und dazu haben ganz viele Teams dann eigentlich überhaupt keine Zeit. Und was dann also führt, dass gesagt wird, oh, dann lass uns lieber die Standard-Cases eigentlich machen. Wir wissen, wie das geht. Die führen wir erstmal aus. Die machen wir. Und dann gucken wir mal, wenn wir Zeit haben, dann bauen wir die Cases aus. Und das passiert außer bei so wunderbaren Unternehmen, wie bei dem der Steven zum Beispiel ist, da passiert das, da wird das weiterentwickelt. Aber in ganz vielen Companies wird das eben nicht weiterentwickelt. Also es ist einfach Komplexität am Ende des Tages, gegeben, dass diese Teams, die im CRM ganz häufig unterwegs sind, im B2C-CRM, ne, ich rede nicht von Sales-CRM, sondern B2C-CRM, sehr, sehr klein sind. Das sind dann so 1, 2, 3 Leute, ja, und die sollen das dann in die Komplexität managen. Und das ist das Problem, die Komplexität.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, wie das passieren kann, dass man sich zu viel einkauft, was man nicht nutzt. Ich habe es auch schon andersrum erlebt, dass man zu wenig eingekauft hat und dann immer wieder an den Punkt gekommen ist, dass man eine Limitierung hatte, ne? Also muss der quasi im Unternehmen sagen, alles klar, wir investieren jetzt Betrag X für eine CRM-Software, dann ist das freigegeben, safe. Und dann kommst du an den Punkt, wo du wirklich einen Use Case bauen willst und zahlst hier nochmal 1.000 Euro und dann nochmal 500 Euro und dort nochmal 1.000. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann versucht man natürlich erstmal lieber vielleicht mehr einzulocken, weil man weiß, okay, man will ungefähr in diese Richtung gehen. Das ist erstmal so die eine Sicht, wo ich sage, da macht es halt Sinn, vielleicht ein Stück mehr einzulocken. Das andere ist, ich glaube, man muss so erstmal die Erfahrung gemacht haben, eine Software zu kaufen, die man dann halt eben nur zu 20% nutzt, um in Zukunft zu wissen, dass das keine schlaue Entscheidung halt war. Also ich weiß das ja nicht schon von Haus aus, sondern wir haben es halt in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir einfach durch Marketingversprechen gesagt haben, oh wow, das klingt doch super, lass uns das einloggen und hinten raus haben wir dann eben nur 60% genutzt oder 50%, je nachdem halt. Ist ein Erfahrungsding, ne? Weil die Vertriebsleute sind natürlich smart und verkaufen dir halt diesen Use Case und den Use Case und sagen hier, wir haben dann noch Customer Success und die helfen euch dann bei der Umsetzung. Kommt dann aufs Geschäftsmodell an. Wenn das Geschäftsmodell relativ einfach und simpel ist, dann passt es halt, denke ich, überwiegend. Sobald du aber ein komplizierteres Geschäftsmodell hast, gerade wie es jetzt bei Sportspur ist, dass wir schnell Ware drehen. Also wir haben halt wenig Longtail-Produkte, sondern wir haben halt eher so ein Produkt, 50.000 Mal da und das ist super schnell abverkauft. Das ist natürlich ein Special Case. Das ist halt nicht so, wie wenn du jetzt, ich sag mal, mit Saisonalware arbeitest, wo du sagst, du hast hier einen Bestand, der gilt für die nächsten 6 Monate. Genau.
Jetzt habt ihr ja beide schon gesagt, dass es super relevant ist, quasi zuerst die Use Cases zu definieren. Und du hast auch gesagt, Markus, dass am Ende es auch so eine Art Software-Change gibt. Das heißt, ich kaufe nicht mehr Software und bezahle sozusagen dann dafür, sondern ich bezahle eher auch für die Usage sozusagen. Das heißt, je mehr Use Cases ich quasi umsetze, desto mehr zahle ich. Das heißt sozusagen, mein Softwarepreis skaliert auch. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Unternehmen sich immer noch schwer tun, Use Cases zuerst zu definieren und darauf eine Software auszuwählen, sondern das Ganze häufig immer noch sehr funktional basiert ist. Frage 1, seht ihr das genauso? Und Frage 2, woran liegt es aus eurer Sicht und wie kann man das als Unternehmen das ein bisschen abstellen, außer dass man schon mal die Erfahrung gemacht hat, wie du gesagt hast, Steven, eine Software zu kaufen und dann nur davon ein Fünftel zu nutzen?
Also vielleicht mal aus meiner Perspektive, wie das kommen kann. Ich denke, so richtiges Use-Case-Framework zu bauen, wir haben das schon mal gemacht, Markus, kannst du dich erinnern, das haben wir sogar zusammen gemacht bei CrossEngage. Das war super, weil man sich dann erstmal ganz viele Fragen im Vorfeld stellen muss. Man muss so ein Zielbild entwickeln, man muss strukturiert rangehen, wie komme ich zum Use-Case und dann gucken halt, wie kann ich den halt in einer Software abbilden. Und das ist schon eine Disziplin, die nicht ohne ist, ne? Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann denkst du erstmal so an die ganz einfachen Use Cases, ne? Ich sage jetzt mal im CRM, Warenabbruchs-Mail, Back-in-Stock-Alert und so, was so die ganz einfachen Standard-Cases sind. Darüber hinaus wird es dann halt schwierig, weil man sich dann neben des Tagesgeschäfts halt hinsetzen muss und die Sachen wirklich ausarbeiten. es sei denn, man hat die Erfahrung schon mal gemacht, dann denke ich, dann weiß man ungefähr, wo man hin will, dann braucht man das vielleicht nicht so im Detail ausarbeiten, ne? Wie es jetzt bei Sportsport ist. Ich weiß halt, was für Cases halt vielleicht Zukunft noch Sinn machen, wo ich dann einfach sagen kann, okay, wir loggen jetzt vielleicht erstmal ein bisschen mehr ein, wo wir vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb brauchen, um auf den Weg halt hinzukommen, weil wir am Anfang zwar nur Standard-Use-Case abbauen, aber ich weiß, dass da lieber, ich sag mal, eine offenere Softwarelösung besser ist als zu eng gestrickt, weil wir dann wieder bei der Kostenthematik sind, ne?
Wie siehst du es, Markus?
Komplexität frisst Kreativität. Am Ende des Tages ist das, was Steven ja gerade sagte, ist, wir sind dann damit beschäftigt, irgendwie die einfachen Use Cases aufzusetzen. Das ist manchmal schon zu kompliziert. Dann sind das nur zwei Leute und dann sind schon wieder vier Tage weg, weil wir müssen ja noch den Report bauen und dann müssen wir noch den neuen Newsletter für nächste Woche bauen. Und früher war das ja noch viel schlimmer. Dann mussten wir noch die Templates alle selbst coden und so weiter. Das heißt, man hat im Tagesgeschäft, so ist meine Erfahrung, ganz häufig gar nicht die Zeit, sich hinzusetzen, meine Customer Journey wirklich durchzudenken. Wo sind eigentlich auch relevante Touchpoints oder Ereignisse? Ich sage immer Events, ne? Ereignisse. Es gibt ja immer, Marketing ist ja immer basiert auf Ereignissen. Irgendwas verändert sich. Meine Präferenz ändert sich, mein Bedarf ändert sich, mein Kontostand ändert sich, was auch immer. Irgendwas ändert sich. Und dann hat Marketing die Chance, quasi reinzugehen und was zu verkaufen. Alles andere ist ja ein Push. Und wir hoffen mal, Newsletter versenden ist ja im Wesentlichen ein Push, zu hoffen, dass man gerade das richtige Timing und den richtigen Bedarf trifft. Ne? Also in eine Veränderung sozusagen trifft. Und in solchen Bahnen muss man dann auch erstmal denken. Und das bedarf, dass man sich da mal einen Tag hinsetzt oder auch zwei und dann einfach so eine Journey runter definiert und mal ganz im Detail, auch vor allem die psychologischen Trigger. Wir sind ja immer noch im Marketing. Und Marketing ist Psychologie am Ende des Tages. Jeder Discount ist Psychologie, jedes Preisschild, wo drauf steht -20%, ist Psychologie. Und das haben wir vergessen. Wir sind das so, denkt man, alles ist nur noch in den Daten irgendwie drin. Ja, die spiegeln das wieder, im besten Fall. Aber erstmal kommt die Kreativität zu verstehen, wie der Mensch eigentlich mit dem Geschäft interagiert. Und dafür ist oft zu wenig Zeit.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie seht denn ihr das Richtung Teams und Organisationen? Weil häufig erlebe ich es als Berater, dass wir reinkommen, um eine Tool-Auswahl zu machen. So meintest du, eigentlich muss man erstmal so ein Zielbild definieren, die Use Cases. Da versuchen wir dann auch immer den Kunden lang und breit zu überzeugen, dass wir damit vielleicht erstmal anfangen, dass wir überhaupt mal wissen, wo die Reise eigentlich hingeht, wie dann die Use Cases sind, bevor wir eine Auswahl machen. Das ist immer viel Überzeugungsarbeit. Jetzt hast du aber eben auch schon gesagt, Markus, dass diese Teams, wir machen auch häufig Benchmarks, relativ klein sind. Irgendwie 1, 2, 3 Personen. Also wir haben natürlich auch Unternehmen, die haben irgendwie 100 Leute, davon gibt es aber 2 in Deutschland. So, und der Rest ist irgendwie unter 10. Und das ist auch meine Erfahrung, die nehmen sich dann einmal Zeit für die Use Cases, wenn man sie zwingt, das zu machen. Und dann ist die Software da und danach versinkt man quasi gnadenlos im operativen Tagesgeschäft. Was lustigerweise dann wiederum von der Management-Ebene nicht verstanden wird, weil wir haben häufig so den Auswahlprozess und dann ist ja die Ansage, Software ist drinnen. Also können wir eigentlich unsere 4 Leute auf 2 reduzieren, weil er jetzt quasi alles automatisiert läuft. Und ich sage so, nee, ihr müsst eigentlich eure 4 Leute auf 8 erhöhen, damit Leute da sind, die sich strategisch mit den Fragestellungen beschäftigen und genau das, was du gesagt hast, Markus, mal Customer Journeys definieren, durchdenken. Dann fallen immer alle um und sagen so, hey, Moment, ich habe doch jetzt in Technologie investiert, also müssen doch die Personalkosten sinken. Und ich sage so, nee, es muss mehr Personal investiert werden. Wie seht denn ihr das? Gehört zu einem guten Tech-Stack auch automatisch mehr Leute oder die richtigen organisierten Leute? Und wenn ja, wie geht ihr solche Themen an?
Du hast schon richtig gesagt, es muss natürlich diejenigen geben, die strategisch arbeiten können. Vor allen Dingen brauchen die auch ein hohes technisches Verständnis. Also gerade wenn wir jetzt im Bereich CM sind, wie einzelne Systeme miteinander funktionieren. Ne? Also brauchst du irgendwie eine Feed-Engine, die mit reinspielt, die Produkte dann im Newsletter widerspiegeln kann. Du brauchst Bestandsmanagement, dass auch die Produkte, die ausverkauft sind, nicht erscheinen im Newsletter. Also hast halt auf jeden Fall eine hohe technische Kompetenz, die gefragt ist. Und dann natürlich auch so eine gewisse Erfahrung, was man in welcher Reihenfolge halt so aufbaut. Das ist erstmal das eine, das ist derjenige, der auf der strategischen Ebene arbeitet. Und dann brauchst du ja trotzdem diejenigen, die die Sachen bauen und dann von demjenigen, der die Strategie macht, ausgewertet werden. Also brauchst mindestens diese Doppelrolle, die strategische Seite und dann die umsetzende Seite. Das finde ich wichtig. Und wie viele Personen das sind, ich denke, ist halt stark abhängig davon, wie viel Freiraum die für die eine oder andere Rolle haben. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich Zeit hat, sich wirklich nur strategisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch mal länger als eine Stunde, sondern dass man vielleicht sagt, man tut dieses Thema in den OKR reinpressen und sagt so, okay, du hast jetzt 3 Monate Zeit, neben dem operativen To-Do mindestens so die Hälfte deiner Arbeitszeit in die strategischen Themen reinzusetzen. Ich denke, dann kann das ganz gut funktionieren. Und bei den operativen Kräften kommt es halt darauf an, mit wie vielen Sachen die noch zu tun haben. Ob da eine Person jetzt reicht oder 2. Genau.
Deine Frage ist jetzt sozusagen, brauchen wir eigentlich mehr oder weniger Leute, wenn Tech eingeführt worden ist? Und ich würde das zweiteilen. Einmal in die alte Welt, in die, sagen wir mal, Toolbox-Welt und in die KI-Agenten-Welt. Wenn man mit der Toolbox-Welt beginnt, Stellt euch das vor, ihr seid im Garten, ja, und da habt ihr einen Werkzeugkoffer und da ist irgendwie ein Hammer und ein Nagel drin, ja. Und dann könnt ihr euch eine Bretterhütte basteln. Und dann kauft ihr jetzt auf einmal neue Tools ein. Und dann könnt ihr ja auf einmal irgendwie ein richtig schönes Gartenhaus bauen, weil da ist auch immer noch eine Säge drin und da ist auch immer ein Maßband drin und da ist eine Schleifmaschine drin und alles. Naja, brauche ich dann also eigentlich weniger Leute, um das Gartenhaus zu bauen? Nee, brauchst eigentlich entweder mehr oder es dauert länger sogar, ja? Das heißt, also brauchst mindestens mehr, aber nicht weniger, ja? Weil du eine viel höhere Komplexität hast, wenn du dann dieses Tool eingestellt hast, weil du mehr Funktionalität hast. Und das ist ja genau das Thema, was passiert ist mit der Einführung dieser komplexen Systeme. Unheimlich viel Funktionalität mit derselben Anzahl von Leuten. Du kannst auf einmal ein Gartenhaus bauen, aber der Anspruch ist ja auch, dass wenn Gäste kommen, dass dann nicht eine Bretterhütte ist, ne? Also wenn man weiß, sondern dass ein Gartenhaus ist, ne? Also die Kampagnen sollen dann schon richtig gut sein. Das heißt, dann muss man auch die Zeit investieren, das Ganze auch so umzusetzen. Das wiederum geht dann zu Lasten sozusagen der Partyvorbereitung, der Strategie, weil man so beschäftigt ist, dieses Gartenhaus halt zu bauen. So, und das ist die alte Toolbox-Welt, ne? Also von dem Hammer und Nagel, auf einmal hat man diese riesen Toolbox und man ist da beschäftigt, das alles zu lernen und dann irgendwie ein besseres Produkt oder eine bessere Kampagne irgendwie zu bauen. Und das dauert länger. Das heißt, es wird nicht weniger, es ist eher tendenziell mehr, weil du mehr Komplexität hast und eine höhere, also Produktkomplexität im Outcome sozusagen oder im Endresultat. Wenn du jetzt in die neue Welt reingehst, und das ist ja das Versprechen quasi der KI-Agenten, die sind Outcome-basiert, da ist es in der Tat möglich, mit mindestens gleich vielen, wenn nicht weniger Personen das Ganze zu machen oder eine Person abzustellen. Und da habe ich jetzt die ersten Beispiele auch wirklich gesehen in der Welt, wo also wirklich komplexe Kampagnen über einen KI-Agenten ausgeführt worden sind, ja, und mit genau derselben Anzahl von Menschen, die auf einmal Zeit hatten, sich über Journeys Gedanken zu machen. Ja, und eine tiefere Auswertung, weil der KI-Agent selber entscheidet, wer wird wann angesprochen, in welcher Frequenz und wann wird retargeted und auf welchem Kanal und so weiter. Und dann bist du auf einmal in einer Outcome-basierten Welt und da dreht sich das ganze Thema um und das ist natürlich auch das Versprechen dieser KI-Agenten, wo wir natürlich auch noch ein Stück weit weg sind. Ja, da ist ja viel Hype sozusagen darum, viele Themen funktionieren da noch nicht richtig gut, ja, sind die ersten Ansätze, kann man einzeln drüber sprechen. Aber das wird sich dann maßgeblich sozusagen verändern im Tech-Stack. Warum mache ich diese Trennung zwischen dem alten Toolbox-Welt und der KI-Agenten-Outcome-basierten Welt?
Würdest du sagen, dass man anfangs natürlich auch erstmal, um das aufzubauen, mehr Leute braucht, weil wir sind auch gerade dabei, mit Agenten einiges zu testen. Wir haben zum Beispiel einen SEO-Agenten, der funktioniert okay gut, würde ich jetzt mal sagen. Er ersetzt jetzt natürlich jetzt nicht einen menschlichen, absoluten SEO-Pro, aber so Basis-SEO, dass du überhaupt erstmal einen Text hast, der gut funktioniert und zu deiner Marke passt, so funktioniert. Aber man merkt halt schon, dass du da dich richtig tief reingraben musst in das Thema, ne? Also da geht sehr viel Zeit flöten.
Ja, absolut. Das meine ich ja, ne? Noch funktioniert da noch nicht alles und das ist alles noch nicht so convenient, ne? Und ganz häufig sieht man ja auch sozusagen die KI-Evangelisten auf LinkedIn, die dann auf einmal jetzt sagen, ich investiere 6 Stunden in der Woche, um meinen KI-Agenten zu optimieren. Da frage ich mich dann, wie viele Stunden hast du denn noch gespart mit deinem KI-Agenten? Scheint dann einfach manchmal, dass die Leute nur noch ihre Agenten pflegen. Warum machen die das? Weil die ganze Zeit irgendwelche Edge-Cases auftauchen, die nicht mit dem Prompt abgefangen sind und da muss man dann wieder ran. So, das ist ja das, was dann auftaucht. Und da sind wir halt einfach noch nicht. Aber wir müssen ja auch schauen, wo wir herkommen. Das Ganze ist jetzt 3,5 Jahre oder 3 Jahre quasi alt, ich glaube, ne? Ungefähr 3 Jahre sind wir jetzt im Spiel. Das ist natürlich auch ein Witz bei dem Level, wo wir quasi hinkommen. Das heißt, ich würde nur mal sagen, in 2 Jahren sieht das Ganze schon anders aus. Und da wird es natürlich mehr spezialisierte Software geben. Also zum Beispiel in der SEO, jetzt Geo-Analyse, Pack AI hat ja einen großen Aufsehen gemacht in den letzten Monaten mit großen Runden und unheimlichen Wachstum. Man sieht, dass die Systeme in die Richtung gehen. Aber Steven, ich bin total bei dir. Jetzt sind wir noch so ein bisschen so C64-Programmierung, ja, und wir sind irgendwann mal dann auch in einer richtig abstrahierten Programmierung, wo man sich auf die Sachen verlassen kann. Aber das ist ein Weg dahin.
Absolut.
Was heißt das denn, dass für den Anspruch, den ich an die Team stelle? Ihr habt vorhin schon gesagt, es ist ja häufig auch Schnittstelle, gucken, dass die Daten irgendwie zusammenfließen, die Kunden zu selektieren. Du hast gesagt, Markus, je mehr ich machen will, desto komplexer wird es. Das heißt, ich muss mich dann auf einmal mit IT-Themen beschäftigen, wenn ich da irgendwie im CRM-Umfeld unterwegs bin. Wir alle wissen, 8% ist halt dieser ganze operative Daten links, Daten rechts, weil das ja eher alles nicht verknüpft ist. Dann haben wir festgestellt, naja, eigentlich wäre es ja schön, wenn ein bisschen mehr Zeit wäre, um strategisch zu arbeiten. Das heißt, auf einmal muss ich in Customer Journeys denken, ich muss in Use Cases denken. Da muss ich auf einmal ein halbes BWL-Studium hinter mich bringen. Also vorher war ich IT-Spezialist, jetzt wäre ich auf einmal BWL-Spezialist. Jetzt habe ich aber mal einen Agenten und Agenten ist ja für mich immer so ein bisschen wie Mitarbeiterführung. Das heißt, ich muss mir überlegen, was soll das Ding eigentlich machen? Ich muss es dem sauber erklären, dass jemand anderes das umsetzen kann. Und auf einmal bin ich Führungskraft. Das heißt, ich habe mich innerhalb von wenigen Jahren von IT zu BWL-Studium hin zu Führung durchgearbeitet. Ist das überhaupt leistbar von den Leuten oder wie verändern sich aus eurer Sicht auch die Teams und damit auch die Organisationen?
Ich würde da noch hinzufügen, also wir kamen vom Business, wir sind dann IT geworden, das war so die Anfang 2010er,
stimmt.
Ja, wir kamen vom Business.
Das ist korrekt.
Ja, sind dann eigentlich so in den 2010ern, als quasi das ganze datengetriebene Marketing kam und die ganzen auch Attributionsdaten und Google Analytics und so weiter, Rohdatenanalyse und so, das waren dann auf einmal Mathematiker im Marketing, die wir dann da hatten und viele Techniker, die drin kamen. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr in die Richtung Hybrid. Ja, du musst schon technisches Verständnis haben und es wird nicht einfacher und ein Businessverständnis. Ich finde die Analogie, die du hast, ist wie Mitarbeiterführung sehr gut. Ich habe einen Vortrag gehabt, ne? Agenten führen ist wie Mitarbeiterführung, ne? Also auch die brauchen gute Führung. Das ist so. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und das merke ich sogar selbst, wenn ich prompten will, das Ausspeichern der eigenen Gedanken, ohne dass man einfach so implizites Wissen nicht mit ausspeichert. Also wenn man so, das ist doch völlig klar in dem Prozess, aber man schreibt es dann nicht in den Prompt. Internes Wissen, die Dateien sind eigentlich mal da oder wir schreiben das immer so oder wir geben doch nie einen Coupon höher als 20% oder was auch immer. Dieses ganze implizite Wissen, was man sozusagen hat, das vergessen viele Menschen und ich auch, wenn ich dann prompte. Und dann kommt Quatsch halt vor den Agenten raus. Und das ist der erste Skill, den man, glaube ich, da wieder entwickeln muss und besser machen muss, ist wirklich das Formulieren des Problems, das man hat und die Lösung, die man eigentlich möchte. Wie ich zum Beispiel irgendwann mal einen Designer bei CrossEngage gehabt, sondern habe ich ihm gesagt, kannst du mir mal die Präsi schön machen? Und zwar eigentlich eher so eine Investor-gerichtete Präsentation, ja, und dann hat er die, der Designer, und das ist ein super Designer, der hat die wirklich toll designt, aber vor allen Dingen die Kosten extrem groß rausgehoben in dem Dokument. Sah auch super aus. Ja, also, und er hat alles genauso gemacht, wie ich das wollte. Das sah super aus und das war alles. Und dann bin ich zu ihm hin und er sagte, ja, aber das kann ich ja nicht ahnen, dass ihr jetzt nicht die Diskussion wollt oder wie so ein Spirit in einem Board-Meeting ist. Ich war noch nie in einem. Woher sollte ich das denn wissen, was da rauskommt für mich? Ich dachte, Kosten für euch relevant, ist ja irgendwie businessrelevant. Und er hat alles richtig gemacht. Ich war das Bottleneck, der nicht genau spezifiziert hat. Und das merke ich bei ganz vielen Menschen, dass es nicht einfach ist, dann wirklich auch zu spezifizieren, was man will. Und dann das normale menschliche Verhalten war dann, man geht dann zu seinem Kollegen, der das kann und sagt, kannst du mir das mal machen? Und der macht das dann schon. Und das funktioniert nicht im Agentensystem, da musst du das selber ausspeichern. Und deswegen auch eine kurze Frage. Ja, man muss trainieren, zu formulieren, was man möchte und wie man es möchte. Und das finde ich manchmal gar nicht so trivial.
Ja, absolut. Also gibt ja diese einfache Sprache Shit in, Shit out. Und das merkst du auf jeden Fall bei KI ganz gut, ne? Also wenn du da irgendwie einen Quatsch reinschreibst, dann brauchst du nicht dich wundern, dass da halt Quatsch rauskommt.
Ja, danke für die Geschichten. Ich mag, was du gesagt hast, Markus. Das war bei uns auch so. Und deswegen finde ich spannend, wie Unternehmen damit umgehen, weil wir machen bei uns hier intern auch extrem viel mit KI. Und viele, wir haben ja wirklich sehr gute Leute, haben gesagt, sie kommen mit KI gar nicht klar. Da ich gesagt habe, hä, warum denn nicht? Und dann haben wir es mal zusammengesetzt und haben wir mal verglichen, wie wir damit umgehen. Und der Tenor war von allen, dass ich mit der KI so spreche, wie ich mit einem Mitarbeiter reden würde. Nämlich wirklich alle Leitplanken links und rechts quasi gebe, weil ich ja weiß, da ist jemand, der hat von nichts eine Ahnung. Und das quasi umsetzen. Ich habe das sozusagen schon intuitiv native gemacht und der Rest hat irgendwie gedacht, das Ding machst schon von selber hinten dran. Ich dachte so, nee, woher sollst du denn wissen? Dein Beispiel mag ich da, Markus. Jemand mir erklärt, hey, mach mir mal das, da musst du ihm auch sagen, was ist total wichtig, worauf musst du achten, weil genau dieses implizite Wissen fehlt halt sozusagen. Und viele gehen intuitiv irgendwie noch anscheinend anders heran. Ja, für mich war das irgendwie klar. Also, dass ich alles, was mir wichtig ist, ich mitgeben muss und im Nachgang logischerweise auch noch prüfen muss, ob das funktioniert. Und das war echt immer ein schöner Aha-Effekt. Deswegen finde ich schön, dass wir da gleich denken, Markus. Gehen wir mal ein Thema weiter. Marketing-Tech-Stacks sind ja eigentlich dazu da, letztendlich mehr Business zu generieren, am Ende des Tages auch den Kundenwert zu erhöhen. Ihr seid ja beide, so wie ich auch, der Meinung, dass Kundenwert die entscheidende KPI ist. Warum ist das aus eurer Sicht so?
Naja, weil das deine Lebensversicherung ist, ne? Also ich meine, wenn der Kundenwert niedrig ist und deine Kosten sehr hoch, also dann geht dein Geschäftsmodell halt einfach nicht auf. Also ich glaube, das ist halt so das Einmaleins, wenn man ein profitables Unternehmen bauen will, dass halt der Kundenwert, dass man den halt im Blick hat im Vergleich zu den Kosten, die man auf der Uhr hat.
Ich bin davon überzeugt, dass der Kundenwert noch eine viel größere Relevanz bekommt in den nächsten Jahren. Und zwar in dem Sinne, dass es ein Spiegel der Kundenbindung ist. Jetzt mal ausgenommen, Businesses, die einen Einmalkauf machen und dann nie wieder, die müssen auf dem ersten Kauf profitabel sein, da ist der Kundenwert ja eher weniger relevant dabei. Nicht? Da muss man profitabel auf dem Kauf sein, aber die Langfristigkeit ist da nicht so gegeben. Das heißt, wenn wir Kundenwert vor allen Dingen als Spiegel der Retention sehen und wir sehen, dass Retention gerade gegeben, dass es jetzt Geo anstatt SEO geben wird, das heißt also für viele Brands wird es wesentlich schwieriger sein, aufzutauchen irgendwie in den AI-Snippets. Ja, das ist also, die Plätze sind ja viel restriktiver oder viel weniger als Page Results sozusagen, ne? Da kommst du immer noch auf Platz 5 oder 7 und wirst irgendwie noch gesehen und dann kannst du dich da vielleicht irgendwie hochbieten oder so, ja. Aber das sind immer noch eine ganze Menge Slots. Wenn du jetzt eine AI-Antwort kriegst, dann kriegst du da 2, 3 Antworten oder eine Antwort, die deine Frage beantwortet. Wie kommst du denn als Retail-Dollar rein? Das ist ein ziemlich harter Kampf. Das heißt, wenn der harte Kampf ist, wird der Preis, die CACs noch viel weiter nach oben gehen, ja. Also das wird das große Thema sein. Ich glaube zumindest. Ne? Zurzeit sehen wir noch nicht, dass der E-Commerce-Traffic sozusagen da über, also die Klicks runtergeht. Die Publisher, ja, die kriegen weniger Klicks. E-Commerce sehe ich noch nicht. Zumindest habe ich da einige Präsentationen gesehen, dass das noch nicht so ist. Aber es wird natürlich kommen, um dann, wenn Commerce wirklich in die Plattform eingebaut ist. Das heißt, dass auch ein Sportbar sich dann mit x anderen um diese wenigen Plätze in den AI-Overviews streiten wird. Und das wird teuer. Und wenn das noch teurer wird, und wir haben die letzten Jahre ja schon gesehen, dass ein unheimlicher Anstieg der Customer Acquisition Costs durch erhöhten Wettbewerb gekommen ist. Und da hatten wir noch viel mehr Plätze. Dann könnt ihr euch vorstellen, wo das hingehen wird. Nämlich richtig massiv wird das durch die Decke gehen. Und wenn du dann keinen Kundenwert hast, das heißt keine gute Retention, dann kriegst du den Kunden nicht profitabel und dann bist du platt, um es mal voll zu formulieren. Und von daher glaube ich, ja, und das ist so ein bisschen wie, ich fühle mich erinnert an Machine Learning. Ich habe irgendwie 2008 in dem Thema mal promoviert und jetzt 16 Jahre später sprechen alle von KI. Das ist irgendwie ganz lustig. Dann Kundenwert, das ist, glaube ich, ähnlich. Das war nämlich auch so Kundenwertarbeit und so die letzten Jahre fing das ja so an, aber war auch noch nicht so richtig der Need. Aber jetzt dadurch, dass nochmal eine Verknappung da ist in den Ad-Plätzen sozusagen, die man hat in den Ad-Slots, wird das ein massiv wichtiges Thema werden. Ansonsten wird die Bude nicht profitabel.
Also ist ja jetzt schon so, ne? Also eigentlich nach diesem Corona-High im E-Commerce gab es ja so diese Kaufzurückhaltung und da sind die Kostenumsatzreduktionen, ich sag mal so von 10 auf teilweise 20% hochgestiegen, ne? Und das geht direkt ins EBIT, also das kannst du halt davon abziehen und wenn du da kein gutes Bestandskundenmarketing hast oder Kundenwert, dann wird es halt echt schwierig und vor allen Dingen dann mit dem nicht vorhandenen Geld aus dem Cashflow, was du hast, die ganze Sache aufzubauen, das ist halt noch schwieriger, also deswegen habe ich ja eingangs gesagt, dass es eine Lebensversicherung ist. Also klar, wie du sagst, jetzt so One-Chip-Sachen, okay, die haben halt ein cooles Geschäftsmodell, die brauchen das nicht. Aber ich sag mal, das ist ja, ich sag mal, 90% machen sie eben nicht so. Ne? Die haben halt irgendwie ein Geschäftsmodell, wo sie auf Bestandskunden angewiesen sind.
Ja, und das ist ganz spannend, auch nochmal die Diskussion. Ich meine, ihr kennt mich ja sozusagen, ich habe das Thema ja wirklich lange durch den Markt getrieben, ja, darauf zu achten, wirklich auf den Customer Lifetime Value und Retention zu achten, weil es einfach unheimlich teuer werden will. Hier, da sind ja Leute auf mich zugekommen, gesagt, die Schwarzmalerei, das wird eh nicht so kommen und so weiter. Doch, ist genauso gekommen. Und das Problem ist auch menschliche Veränderung in dem Thema. Das ist ein großes Thema. Diese ganze Generation der Online-Marketer sozusagen, die so 2010er-Zeiten eingestiegen sind, 2011, die sind halt über Acquisition quasi groß geworden. Das lief halt alles für Jahre und auf einmal muss man sein ganzes Wissen ja nochmal anreichen und auch anders denken. Vorher hat das gereicht, ne? Diese, wenn du gute Ads geschaltet hast, so sind ja auch die ganzen Rocket Ventures groß geworden. Die haben am Ende des Tages Acquisition genäht, ne? Die konnten einfach gut, günstig Kunden einkaufen. Und das ist ja auch die Prägung. Und da verändert sich auch was, muss sich auch was in den Köpfen der Leute verändern. Und der Kundenwert ist eben nicht immediate, sondern das ist was, das über Wochen sich entwickelt. Und das ist eben nicht, du hast eine Kampagne, da hast du 10 Euro reingesteckt und 20 rausbekommen. Das sind andere Themen, die dahinter sind. Und das hat lange auch den Kundenwert und die Akzeptanz davon so ein bisschen verhindert, ne? Weil es auch nicht trivial ist, einen Kundenwert zu rechnen, aber was auch nicht sein musste. Aber jetzt wird das wichtig, sonst bist du nicht profitabel. Und das ist wie immer, Zwang findet ja ganz schnell Freiwillige. Man muss es einfach machen, ansonsten wird es halt schwierig und dann wird das Thema auch wesentlich mehr durch den Markt getrieben, da bin ich mir sicher.
Ich denke auch, jetzt nochmal vielleicht noch eine Ebene reinzubringen, dass es ja auch so eine Art USP wird, weil was wir ja gerade sehen im Markt ist, viele handeln mit Substituten und haben quasi nur noch durch Pricing, kriegen sie halt so ihre Ware los. Wenn du allerdings derjenige bist, der den besten Kundenservice bietet, hast du aber immer einen USP, ne? Zahlt auf deinen Kundenwert ein, zahlt auf die Customer Experience ein, das sind halt alles Sachen, die super wichtig sind, die aber natürlich, wenn du unter Druck stehst und wenn du bei dem Thema dir das nicht leisten kannst, jetzt einen geilen Kundenservice einzustellen oder aufzubauen, da hast du schon ein Problem, ne? Weil das bedingt ja, du kannst halt cooles Bestandskundenmarketing machen, wenn aber im Customer Service, ne, irgendwie nicht verstanden wird, wie man halt mit dem Kunden umgeht, was man macht, wenn eine negative Bewertung reinkommt oder was man macht, wenn der Kunde halt sauer ist und eine E-Mail schreibt, ne? Ihr kennt das ja, die Spitze vom Eisberg. Da melden sich halt 5, die sind unzufrieden, aber eigentlich gibt es vielleicht noch eine Schicht drunter, das sind dann Hunderte, die ähnlich unzufrieden sind, die aber nichts sagen halt. Und das führt halt in Zukunft dazu, dass du wahrscheinlich, wenn es jemand besser macht in deinem Markt, verlierst du halt deine Kunden. Deswegen Kundenwert ist eigentlich so das A und O, was du gesamtheitlich in einem Unternehmen in die Köpfe reinhämmern musst.
Ja, ich finde das spannend, dass du sagst, das, Markus, dass für dich Kundenwert vor allem auch nochmal das Thema Retention ist. Aus dem einfachen Grunde, du hast ja als Beispiel mal CLV genommen als Kundenwert sozusagen und da ist ja der Kundenwert die Fläche unter der Kurve. Und du hast zwei Arten, die zu erhöhen, entweder indem die Kurve einfach höher wird und du mehr Umsatz quasi machst oder indem die Kurve weiter nach rechts sozusagen geht. Und das ist ja Retention und der Kunde einfach länger da bleibt. Und meine Wahrnehmung ist, dass viele sich beim ganzen Thema Kundenwert immer auf die Umsatzerhöhung konzentriert haben, also Cross-Selling oder Upselling mit dabei. Und mein Vorwurf war immer, dann hast du aber, dann machst du irgendwie 10% mehr Umsatz, hast aber eine 30%ige Kündigerrate irgendwie hinten dran und da kümmert sich kein Schwein drum. Also, habe ich bei ganz vielen Kunden irgendwie, dass dieses Thema Kündigung, das sind so, ich denke, da liegt das Geld rum, da macht kein Mensch irgendwas hinten dran und dann versucht man da irgendwie 5% mehr an Umsatz rauszuholen, indem man ins Cross-Selling geht. Von daher finde ich super, dass du sagst, das ist für dich das Fokusthema. Also natürlich ist es beides sozusagen. Du kannst mehr im Cross-Selling und Upselling rausholen, aber ich finde gerade bei der Kundengewinnung ist häufig bei Unternehmen halt noch ein großer Gap und gerade beim Thema Retention ist ein großer Gap hinten dran.
Ich muss da nochmal rein, weil die Zahlen sind so klar. Also die Elastizitäten wurden berechnet, das hat man sich angeschaut, wissenschaftlicher Basis, wirklich auf echten Daten setzen. Und es ist so, dass die Elastizität der Marge ist quasi da linear. Also es ist ein Faktor 1:1 sozusagen. Ja, nimmst einen Euro mehr, verdienst einen Euro mehr. Wenn du aber Retention sozusagen um 1% erhöhst, dann erhöhst du den Kundenwert um einen Faktor 5, ja, im Wesentlichen. Die Elastizitäten sozusagen für die Retention, die sind so viel höher als für die Marge, das ist verrückt. Der Einfluss von Länge. Das ist der Grund, warum Amazon so unfassbar reich ist. Ja, ich habe da seit 20 Jahren bestelle ich da. Und ob ich da immer die hochmargigen Produkte kaufe, das weiß ich gar nicht. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich mache es einfach schon auf Ewigkeiten, kaufe ich da. Und da gibt es ja die ganz einfachen Rechnen, wenn man sich mal die einfachen CLV-Formeln anguckt mit der Retention, ne? Hoch eher sozusagen, ne? Durch die Discount. Regel. Das kann man sich ganz einfach ableiten. Dann ist das völlig klar. Man kann sich ja mal Kurven angucken, wie der Kundenwert sich gerade im oberen Bereich der Retention erhöht. Und hier kommt jetzt ein Punkt. Und der ist ganz wichtig. Diese Firmen, die nicht auf Retention setzen, die haben eine relativ schlechte Retention-Rate. Und wenn die um 2% erhöhen, dann spüren die noch nichts. Weil die Kurve erst im hinteren Bereich, wenn du eine gute Retention hast, dann geht die Kurve durch die Decke. Der Einfluss sozusagen der Retention ist gerade im oberen Bereich viel besser. Und deswegen kommen auch ganz viele Projekte, die dann sagen, wir haben früher die Retention X gehabt, selbst bei 80% ist noch schlecht, dann auf 82% zu kommen. Wenn du von 95% auf 97% kommst, ist ein ganz anderer Hebel. Und die Unternehmen, die dann auch schlechte Retention setzen, die investieren man mal in so ein Projekt und dann kriegen die 2-3% mehr Retention raus, hat sich aber finanziell nicht richtig ausgezahlt, weil du noch nicht in dem Bereich bist, wo das richtig kickt. Das kickt ja als erst im hinteren Bereich und dann aber exponentiell. Also das ist was viele Leute nicht verstehen und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, die sagt, wir haben eine schlechte Retention, wir haben investiert und trotzdem nicht besser verdient. Ja, weil der Hebel kommt erst hinten raus und das habt ihr nicht gesehen. Also das ist eine mathematische Geschichte, das kann man sich ganz einfach angucken. Und ist bewiesen, ist alles mathematisch nachgewiesen und empirisch sogar, ja, nicht nur theoretisch.
Super, danke für die Ergänzung da.
Du hast gerade gesagt, dass viele auf Upselling und Cross-Selling schauen und aber nicht so auf Retention. Für mich war das jetzt eigentlich so, dass man natürlich mit Up- und Cross-Selling versucht, Wiederkaufsrate zu erhöhen. Aber wie meinst du das?
Muss man unterscheiden zwischen Kunden mit Vertragsbeziehung und Vertragsbeziehung. Aber nimm mal an, du hast eine Vertragsbeziehung. Cross-Selling heißt ja, keine Ahnung, du hast jetzt im Stadtwerkebereich hast du Gas und dann nimmst du auch noch Wasser mit dabei sozusagen. Ja? Das heißt, du verdienst dann nicht nur über das Gasthema oder das Wasserthema oder wenn du bei einer Telco bist oder bei einer Bank, verkaufst du noch ein weiteres Finanzprodukt. Das heißt, man versucht immer, die Produkte zu erhöhen. Die Grundannahme ist natürlich immer, je mehr Produkte er hat, desto länger bleibt er quasi bei uns. Das ist aber nicht immer quasi gegeben. Das heißt, ich gucke, dass ich über den Zeitraum erstmal mehr Geld mache pro Monat mit dem Kunden sozusagen. So, aber es ist ja ein Unterschied, und das, was Markus gesagt hat, der Kunde in Summe 2 Jahre bei mir ist und 3 Produkte hat, oder ob der 4 Jahre bei mir ist und 3 Produkte quasi hat. Und dieses Thema, aus den 2 Jahren 4 zu machen oder das nach hinten raus zu verlängern, das vergessen viele Unternehmen. Also ich kenne viele Unternehmen, die haben so 30%ige Kündigerraten. Das heißt, alle 3 Jahre hast du einmal den Kundenbestand durchgewechselt oder verlierst einfach viele Kunden hinten dran. Und da geht es nicht nur darum, mehr zu verkaufen. Also es ist schon richtig, also Cross-Selling hat auch Auswirkungen auf die Kundenbindung, aber nicht unbedingt, sondern es ist auch wichtiger, den Kunden generell länger zu halten. Deswegen viele Unternehmen ja auch auf Loyalty gehen. Wo ich immer sage, es ist so ein bisschen übertrieben. Es reicht schon dafür, so, also es gibt auch andere Maßnahmen, dass die Retention-Rate gesenkt wird, nicht nur über Loyalty quasi.
Okay, du willst eigentlich den Churn verhindern dadurch und es jetzt nicht maximalen Profit rausholen, sondern zu schauen, wie kriegen wir es hin, den Kunden im Sales-Zyklus zu behalten, den aber nicht zu verlieren, weil man vielleicht zu viel Druck aufbaut.
Es ist gar nicht entweder oder. Also das eine ist, dass du dich darauf konzentrierst, Cross-Selling zu machen. Also da machst du halt Anstöße, um den Kunden möglichst nochmal neue Produkte zu verkaufen. Das andere ist aber, Churn zu verhindern, das heißt, dass du den Kunden in Summe oder teilweise quasi verlierst. Das sind ja andere Kampagnen, die da ablaufen und andere Prozesse, die du ansetzen musst. Und viele fokussieren sich aus meiner Sicht eben mal auf dieses Cross- und Upselling und übersehen halt, dass sie eigentlich ein Retention-Thema haben, nämlich die Kunden langfristig zu halten. Und das ist ja die Frage, wie schaffe ich da wirklich Kundenbindung?
Genau, so eine Formel ist dann immer irgendwie mal R hoch T, ne? Also Marge mal Retention hoch die Zeit. Das ist immer pro einer Zeiteinheit gerechnet. Dann hast du halt den M sozusagen, die Umsätze da pro Monat. Und die Frage ist, wie häufig kommen die eigentlich in Zukunft? kannst in so Abo-Modellen, da kannst du dir bei Netflix die Frage stellen, ist es besser für Netflix, wenn ich von 9,99 auf das 14,99 Abo gehe, dafür aber nur ein Jahr bleibe oder bleibe ich lieber auf dem 9,99 Euro und bleibe dann aber 3 Jahre? Und das ist ja auch immer beim CLV so ein bisschen das Thema, wie lang ist eigentlich Lifetime, wie misst man das? Ne, das kann man beim Abo-Modell so schön messen, im E-Commerce, da habt ihr Schwierigkeiten, wenn ich ein halbes Jahr nicht bei euch war, bin ich dann eigentlich ein Neukunde, bin ich dann derselbe Kunde noch, muss ich wieder neu starten? Dann gibt es da ja auch ganz viele Komplexitäten, was da reinspielt. Ne, aber so die Länge sozusagen, ich glaube, das ist bei einem Netflix-Beispiel ganz gut, ne? Da ist Retention sozusagen ganz klar der Faktor, der den größten Einfluss hat.
Markus, Pure CDPs sind dead. Was bedeutet das und warum sehen wir das so?
Also wir fangen mal an, warum es CDP eigentlich gab oder warum die rausgekommen sind. Und das war relativ klein. In 2010er Zeiten hat man gemerkt, man hat eigentlich ein CRM keine guten Datensysteme. Es gab irgendwie diese Data Warehouses, die waren aber so General Purpose. Und wenn man sich dann die E-Mail Service Provider angeguckt hat, wie die Mailchimps der Welt, die haben dann flache Tabellen gehabt und da stand da drin dein Geburtsdatum, dein letztes Login-Datum und die Anzahl der Käufe in den letzten 90 Tagen. So, ne, also eine flache Tabelle. Und dann haben alle gesagt, Mensch, das kann doch alles gar nicht sein. Wir brauchen noch mehr Daten da drin. Ich brauche doch mal zumindest Order-Daten da drin. So, so fing das irgendwie an und auf einmal hat dann auch sowas wie ein Exact Target, hat dann auf einmal Order da drin gehabt und dann konnte man irgendwie auf einmal einen Kunden zu vielen Ordern zusammenfügen, aber da brauchte man dann SQL zu. Ja? Oder man hat das Ganze irgendwie über das Data Warehouse gemacht und die BI-Leute. Was dazu geführt hat, dass es dann doch wieder eigentlich eher ein technisches Thema war. Und dann kamen die CDPs und haben gesagt, hey, liebe Freunde, ein CDP ist ein Marketer Control System. Ja, eigentlich müssen alle Marketer quasi mit diesen Daten umgehen können und das machen können. Und zwar mit großen Datenmengen und komplexen Datenmengen wie Verhaltensdaten, ja, Eventdaten, unterschiedlichste Strukturen, Präferenzen, was man sich so vorstellen kann. Ne? Was beim Kunden, da reicht eine flache Tabelle nicht. Und da kamen die CDPs raus und die haben für eine Weile auch wirklich genau diesen Effekt gehabt, also dass versucht wurde, die CDPs in die Marketerwelt und die Daten in die Marketerwelt zu bekommen. Jetzt ist es aber so, nur Daten im Marketing zu haben, reicht nicht, du brauchst eine Ausführung. Das war, warum wir bei CostEngage immer auf die Execution Engine geachtet haben, dass auch wirklich Kampagnen hinten dabei rauskommen. So, das war ja immer Mittel zum Zweck. Daten sind ja immer nur Mittel zum Zweck im Marketing sozusagen, dass wir was rauskriegen dabei. Und das heißt, es geht eine Standalone-CDP ohne eine Execution-Capability, hat man gemerkt, im Marketing ist völlig nutzlos. Da musst du deine Tools ranwerfen und dann ist das alles technisch und dann muss ich mehrere Tools nutzen und die Daten hin und her schieben und das ist alles super kompliziert. Ob das wirklich der Mehrwert ist, fraglich. Denn was passiert ist, und darum sage ich, im Marketing sind CDPs nur noch ein Feature innerhalb der Marketing-Plattform. Die Technologie hat sich ja weiterentwickelt, auch bei allen Providern, sodass wir auf einmal diese ganzen Datenstrukturen auch in den ganz normalen Cross-Channel-Marketing-Orchestration-Systemen haben. Sei es die Salesforce, sei es die Braze der Welt, die Exponias, Bloomreach der Welt, die haben ja jetzt diese Datenfunktionalität. Das heißt, für Marketing ist eigentlich die CDP in ein Feature-Set transformiert worden, das jetzt in dieser Marketing-Orchestration-Engine irgendwie drin ist, die aber gleich diese Execution-Capabilities hat. So, und darum verschwinden die aus dem Marketing, aus meiner Sicht, als nur noch eine Funktionalität von diesem System ist. Das sieht anders aus, wenn man ins Produkt schaut. Das heißt, es gibt eine andere Käuferschaft von CDPs noch und das sind oft Produkt- oder IT- oder BI-Leute. Die sagen, wir wollen die Daten sammeln und zusammenführen. Klassisch, wo Segment.com herkommt. Ja, wir sammeln erstmal nur Daten. Das ist aber kein Marketing-Thema. Das ist ein Produkt- oder Data-Team-Thema. Und da kann es schon Sinn machen, CDPs noch zu nutzen. Und da ergibt es auch Sinn. Aber halt für die Tech-Teams, die dann Daten in die einzelnen Marketing-Orchestration-Tools, die man dann, da gibt es ja immer noch unterschiedliche Systeme haben, das weiterleiten. Aber das ist eine andere Käuferschaft, als initial quasi die CDPs adressiert haben. Ich glaube, dass man mittlerweile auch das Marketer Control rausgenommen hat aus der Definition. Aber das war die initiale Definition davon. Also, lange Antwort. Ich glaube, das ist schon wichtig, das zu unterscheiden. Ich glaube, in Produkt- und Tech-Teams, da wird es die CDPs weitergeben, weil sie auch einen spezialisierten Fokus haben, Kundendaten zu prozessieren. In der Marketingabteilung, CRM-Abteilung sind sie im Wesentlichen standalone nicht da, sondern quasi als Funktionalität runtergespeckt im Vergleich zu diesen großen CDPs, aber runtergespeckt auf die Funktionalität, die du brauchst, um datengetriebene Kampagnen zu fahren.
Super Zusammenfassung, Dankeschön. Steven, willst du das noch ergänzen?
Ich kann es einfach nur bestätigen. Also die ganze Reise, die Markus jetzt geschildert hat, wir haben auch erst am Anfang mit eigenen SQL-Fragen gearbeitet, damals noch in dem anderen Shop, wo ich gearbeitet habe, war halt super trivial, sage ich mal. Du konntest auch nicht super viel filtern und hat sehr lange gedauert, bis du ein Ergebnis raus hattest. Dann gab es erste CDPs, die cool waren. Man konnte segmentieren, was man halt wollte. Du hattest schnell ein Ergebnis. Mittlerweile ist das aber schon Standard, das, wie Markus sagt, als Feature in einer CRM-Software enthalten halt. Damit du eben nicht noch ein anderes Tool reinklicken musst, die Daten von A nach B transferieren musst, sondern dass du quasi direkt in dem Tool im besten Fall noch die einzelnen Kanäle ansteuern kannst, um deine Segmente da rein zu pushen.
Ich fand es auch super, auch nochmal klar zu machen, wo CDPs noch zum Einsatz kommen, nämlich genau in anderen Bereichen, die halt genau diese Fragestellung haben, die Daten zusammenzubekommen und dann eben in die Segmentierung reinzugehen. Schön, freue mich immer über euch in der Runde. Deswegen, letzte Frage an euch, das Letzte, was ihr so ein bisschen der Zuhörerinnenschaft mitgeben könnt. Was ist so das, was die Marketingwelt die nächsten 12 bis 24 Monate beeinflussen wird? Wir haben schon ein bisschen über das Thema KI-Agenten gesprochen. Ist das große Ding noch oder was kommt noch aus eurer Sicht auf uns zu?
Bei mir sind es immer so drei Kernthemen, die auch eine lange Halbwertszeit haben. Allgemein Fokus auf CM und auf die eigene Marke, das ist die Lebensversicherung in Zukunft. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? Dass mit Geo immer weniger Sichtbarkeit stattfinden wird und du aufpassen musst, dass du halt nicht also Performance-Marketing reinholst. Das sind Market-CM, die Hebel, um gegenzuwirken. Dann hatten wir auch schon Kundenwert. Da ist für mich der Kundendialog ganz wichtig. Wirklich mal Kundenumfragen raussenden, ein NPS-System etablieren, um rauszufinden, na, wo sind die Kunden zufrieden, wo haben wir Verbesserungspotenzial. Und zum Schluss das Team füttern. Ne? Also 2035 haben wir 16,5 Millionen weniger Arbeitskräfte. Also haltet euch an euren Teams fest, fördert eure Mitarbeitenden und um denen vielleicht noch ein bisschen entgegenzuwirken, diesen Fachkräftemangel, an KI arbeiten. Also da sind wir auch gerade dran bei Sportspar, dass wir versuchen, alles, was zu automatisieren geht, alles, was so naja, Standardprozesse sind, das irgendwie versuchen, mit KI halt zu lösen, um quasi den bestehenden Mitarbeitern mehr Raum zu geben, um in die Strategie oder in die kreativen Tätigkeiten reinzugehen.
Cool.
Drei Ausrufezeichen.
Danke.
Also sehe ich 100% genauso. Da vielleicht auch nochmal, ne? Also die Mitarbeiter und so. Das ist wirklich wichtig. Die müssen sozusagen, also es wird ein bisschen dieses Arbeiten mit der KI und was ich bei mir merke, bin oft noch in meinem alten, ich mache das so, wie ich das früher gemacht habe und ich zwinge mich jedes Mal drüber nachzudenken, ist das jetzt richtig? Komm, jetzt probierst du das mal anders zu machen, auch wenn es vielleicht nochmal am Anfang 10 Minuten länger dauert, um da reinzukommen. Ja, das, ich habe das so sonst händisch schnell gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Umdenken, was wir jetzt auf der Personalseite haben müssen. Ja, es ist ein bisschen komplizierter am Anfang, aber hinten raus wird das so eine Erleichterung sein. Das vielleicht nochmal so ein bisschen, weil es ja, ne, das ist ein bisschen eine Veränderung. Da gibt es auch Resistenzen sozusagen, wenn ich immer eine Beratung mache in den Firmen, ich sage, oh, muss ich jetzt meine Arbeitsweise verändern und so weiter. Ich bin ja eigentlich schon damit überfordert, wenn der blaue Button nächste Woche wieder rot ist und dann wieder blau und so. Menschlich, ja, so sind die Menschen, ja. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen mal aufwachen und sagen, ey, wenn wir da mitspielen wollen und wollen, dass dem Unternehmen irgendwie gut geht, wir wollen irgendwie sichere Arbeitsplätze haben und irgendwie mitgehen mit der Zeit, weil es ja nicht so, dass jetzt man super rausragen wird mit KI, sondern man arbeitet daran, dass man nicht zurückfällt. Das muss man ganz klar sein, ne? Also du kannst schon noch, wenn du richtig gut bist, vorne bleiben, aber eigentlich heißt es mitziehen jetzt. Und das erfordert Umdenken.
Super. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für die mega spannenden Impulse. Es war wie immer ein Highlight für mich. Danke an euch, Steven und Markus.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank an euch.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.